Und herzlich willkommen bei deinem Musiker-Podcast. Hauptsache Grooved mit Andy und
Dustin.
Yay! Und heute soll es um das schöne Thema Pflege, Wartung und Upgrade deines Instrumentes gehen. Aber erstmal, Dustin, wie geht's? Alles fit?
Ich bin hungrig.
Sehr gut.
Ich jammer an den Andy gerade schon seit 5 Minuten voll, dass ich Kohldampf habe, weil ich irgendwie gestern konnte man das hören. Hast du meinen Magen? Hast du das gehört?
nicht wirklich, aber.
Ja, ja, ich mag, dann ist ja gut. Dann funktioniert ja wenigstens hier die Richtcharakteristik des Mikrofones. Hashtag not sponsored. Nee, Spaß beiseite. Ich mache ja so, ich faste ja auch und so. Und gestern war irgendwie, waren die Termine, lag alles so doof. Da habe ich sehr früh aufgehört zu essen, was mal okay ist. Und jetzt hatte ich heute Morgen aber einen Arzttermin. Und damit das hier alles passt, war ich jetzt alles so total im Stress und habe noch nichts zu essen hier. Und genau, muss halt jetzt so aus den 16 Stunden Fasten werden jetzt eher so 19 Stunden. Und jetzt merke ich gerade so wie ein bisschen, wie das vielleicht die eine Stunde zu viel ist. Aber da muss ich jetzt durch, ne? Ja. Ich werde es wohl überleben. Und wenn nicht, weiß der, wo meine Adresse ist und ganz schnell einen Rettungswagen schicken oder so.
Also wenn du vom Stuhl fällst, mache ich das, ja.
Okay, sehr schön. Wir haben es dann auch auf Video und auf Ton. Das kann man hinterher in den sozialen Netzwerken auch noch sehr, sehr gut wiederverwerten. Ja. Aber davon abgesehen geht es mir eigentlich ganz fantastisch. Und selbst?
Mir auch irgendwie. Ich habe ja gestern Geburtstag gefeiert, wobei so viel gefeiert habe ich gar nicht. Schön meine Practice Session natürlich gemacht, also den Gruppenunterricht. Aber ansonsten fleißig und gut gelaunt, sage ich mal. Heute Morgen schon eine E-Mail rausgeschickt. Ich habe irgendwann damals während Corona, als auf einmal so viele neue Online-Schüler kamen und so, da habe ich so eine, ja, und alle saßen alleine zu Hause, da habe ich so eine Apps- und Tools-Sammlung gemacht. Da haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Und vorhin habe ich mal, die muss dringend überarbeitet werden. Und vorhin habe ich mal an alle Andys Basecamper quasi eine E-Mail geschickt, so, hey, wir müssen das dringend überarbeiten. Ich habe eine Umfrage ins Basecamp gestellt, was nutzt ihr aktuell und überhaupt? Und lasst uns das mal zusammen ins Jahr 2025 holen und zukunftsfest machen. Und genau, das habe ich heute schon hinter mir. Und ansonsten war diese Woche, war super. Ich habe 2 neue Kandidaten in den Practice Sessions gehabt, die mir beide noch schön geschrieben haben. Die erste Stunde hat richtig Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen wie sonst was. Oder der andere, alles top, wie immer stark. Komm noch nicht bei allen Tempi mit, aber da wäre ich auch falsch im Unterricht. Hat Spaß gemacht, danke. Und das ist immer schön, wenn Leute so ihre erste Session haben und man dann ein schönes Feedback kriegt, das ist gut.
Total, das ist auch gut nach der 3. oder der 10. Session. Ja. Ich sag dann immer mal, wenn sich gerade erwachsene Schüler haben wir da ja schon, ich sag mal, eine stärkere Tendenz, so meiner Erfahrung nach, wenn sie sich dann manchmal so ein bisschen auch im Unterricht so entschuldigen, dass Folgendes noch nicht klappt, und ich sag dann immer ganz so viel Sand, das ist der Grund, warum es Schlagzeugunterricht heißt und nicht Schlagzeugkonzert. Genau, that's why it's called rehearsal. Ich glaube, Phil Collins hat es mal in seiner Dokumentation gesagt. Ganz, ganz markanter Spruch. Anyway, klingt doch erstmal ganz, ganz fantastisch. Ich bin gestern auch offiziell, also jetzt, wenn wir es aufnehmen, ist Freitagvormittag. Und seit gestern bin ich auch wieder zurück auf YouTube nach einer etwas längeren Pause. Da bin ich immer gespannt, was sich so ergibt in den nächsten Wochen. Da kommt jede Menge neue, spannende Videos. Schauen wir mal, wie das so wird.
Ja, die Wette hast du ja auf jeden Fall gewonnen. Also mein YouTube-Kanal, ich hoffe jetzt Herbstferien, aber du hast dein Gesundheitsthema mit dem Abnehmen und so ja durchgezogen. Siehst jetzt aus wie der junge Arnold Schwarzenegger. Also die Wette hast du gewonnen.
Naja. Ehrlich gesagt möchte ich auch gar nicht aussehen wie der junge Arnold Schwarzenegger. Nicht? Das möchte ich.
Die Frisur und hier Conan der Barbar oder wie hieß der Film? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du mit so einem Fell und so, egal.
Ich weiß es nicht. Also das ist auf jeden Fall überhaupt für mich gar kein erstrebenswertes Ziel. Also ich bin ja, wie sagt man das zu Neudeutsch, Gesundheitssportler oder so, ne?
Ach ja, ja komm, wir machen ins Thema, weil das ein großes Thema.
Oh ja.
Oder ist es überhaupt bei dir so groß im Unterricht zum Beispiel? Pflege, Wartung oder Upgrades für dein Instrument?
Im Unterricht ist das auf jeden Fall groß, vor allem wenn Paul mal wieder da war und was kaputt gemacht hat. Spaß beiseite. Also ich sag jetzt mal eine tolle Anekdote zum Thema Pflege und Wartung. Ich habe ja immer noch diesen Leihbass von dir, den ich sag das jetzt mal 3,50 Mark Bass, das wird jetzt wahrscheinlich kein teures Gerät sein oder so. Ich habe ja, wie ich sag mal, unsere treuen Hörer und Hörerinnen wissen, irgendwann mal haben wir mal so eine Langzeitwette gemacht, hier irgendwie bei der nächsten Jam Night mache ich das so. Und da hatte ich da satte 3 Monate Zeit, irgendwie so ein Chili Peppers Ding auf dem Bass zu spielen. Und da habe ich festgestellt, dass das einen unfassbaren Unterschied macht, wenn so ein Saiteninstrument gut eingestellt ist oder sagen wir mal, wenn es überhaupt eingestellt ist. Ne? Dazu muss man sagen, ich habe verhältnismäßig wirklich extrem kleine Hände und auch extrem kleine Finger. Was jetzt beim Bass fällt mir das gar nicht so schwer, weil ich natürlich auch kein verrücktes Zeug da drauf spiele. Das fällt mir immer dann auf, wenn ich Akustikgitarre spiele und denke so, boah, wenn ich also jetzt hier, wenn du mal so in über 4 Bunde spielst, merke ich immer so, boah, okay, kann man bestimmt auch trainieren, aber ich sage jetzt mal so von der genetischen Prädisposition ist das jetzt auf jeden Fall nicht angenehm. Habe ich aber auch beim Klavierspielen, ne, dass meine Fingerspreizung ist einfach nicht so weit. Und das war für mich das erste Mal, dass ich sozusagen ein von Haus aus gut eingestelltes Saiteninstrument in der Hand hatte. Und das war ein ziemliches Aha-Erlebnis. Genau, was mir das Thema als solches überhaupt erstmal, jetzt zur Thematik Saiteninstrumente, überhaupt für mich erstmal aufs Tableau gebracht hat. Ne? Ich dachte immer, es liegt an mir. Und dann habe ich aber auch von dem Sepp mal eine Akustikgitarre ausgeliehen, die nicht besonders gut, aber okay eingestellt war. Und selbst das war schon 5 Galaxien besser als das Ding, was ich da zu Hause habe. Und es ist natürlich gerade am Anfang, was so Bespielbarkeit angeht, so viel angenehmer, wenn du ein funktionales Instrument hast. So, ne? Also es ist bei Saiteninstrumenten echt krass.
Ja, und es ist ein Riesenthema. Sagen wir mal so, es ist besser geworden, aber es ist natürlich auch, wenn man sich die Preise der aktuell günstigen Einsteigerinstrumente anguckt, die kommen ja im Karton, sage ich mal, aus Fernost und da ist überhaupt kein Geld noch vorgesehen, was man da hinterher schmeißen könnte, damit das hier jemand nochmal einstellt, so bevor das rausgeht und so, ne?
Ja.
Das heißt, die Instrumente an sich sind viel besser geworden, aber so Feinjustage und sowas muss man eher immer mal, kommen wir nachher auch noch zu, ein paar Mal im Jahr vielleicht machen, wenn die Wetterlage sich ändert, wenn die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung sich ändert, demnächst, wenn wir alle die Heizung wieder anschmeißen und so.
Ja.
Und ich erlebe das auch immer im Unterricht, dass aber manche da eine riesige Hemmschwelle haben, da selber Hand anzulegen und so. Und deswegen habe ich damals vor vielen, vielen Jahren schon, als ich noch für Bassline gearbeitet habe, habe ich den Pimp Your Bass Workshop damals mit dem Rüdiger quasi ins Leben gerufen, wo man immer an einem Samstagvormittag dahin konnte, sein Instrument quasi einstellen lassen und so. Und das war ein riesiges Ding. Und ich habe einfach auch in Vorbereitung auf die Folge diese Woche nochmal meine Bassline-Connection aufgewärmt. Der Rüdi ist ja mittlerweile in Rente, aber ich habe mit dem Phil gequatscht. Mhm. Und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Und der Phil sagte im Prinzip genau das, was du gerade gesagt hast, dass er das so schlimm findet, wenn die Leute mit den Instrumenten reinkommen und die sind dann an der Musikschule XY. Die haben gar keinen Plan von dem Instrument. Die wissen nicht, wie das funktioniert. Die wissen nicht mal, was die Potis machen. Also die Knöpfe, wenn du da dran drehst und so. Ne?
Ja.
Und ich hatte zum Beispiel diese Woche, kam jemand, der hatte einen Gutschein von seiner Freundin gekriegt für Bassunterricht und der kam rein und das Erste, was ich gemacht habe nach 5 Minuten, so nachdem wir ein bisschen so was machst denn du und ne, was willst du etc., habe ich gefragt, kann ich mal einmal deinen Bass haben? Und dann gucke ich mir den einmal an. Dann haben wir festgestellt, hey, der ist kerzengerade, der Hals. Aber dafür scheppert's erstaunlich wenig, so, ne? Und also wir haben das so ein bisschen analysiert und dann habe ich ihm das erklärt mit der Hohlkehle und der ganzen Sache. Und das ist total wichtig. Versteht euer Instrument. Dreh an den Knöpfen rum und wenn du das nicht findest, google oder frag jemanden. Versuch zu verstehen, wie ist das mit der Halskrümmung und weil ich kenne das aus eigener Erfahrung als Anfänger damals, dann gehst du in irgendeinen Musikladen um die Ecke und die haben selber keine Ahnung. Die nehmen dir aber da trotzdem 80 Euro für ab oder so. Und dann kriegst du das Instrument wieder und es ist schlimmer als vorher. So, ne?
Ja, diese, um die Drummer auch mal wieder ins Boot zu holen, diese ganz krasse Problematik der Bespielbarkeit haben wir jetzt in dieser Form nicht. Also ich sage jetzt mal, wenn du einem Schimpansen einen Drumstick in die Hand gibst und ihm einmal zeigst, hau da drauf, dann wird er das auch erstmal irgendwie hinkriegen. Das heißt, also das hast du so diese, du hast ja auch keinen Schmerz oder so, ne? Also klar, in den Ohren klingelt's, wenn du keinen Gehörschutz trägst, aber du trägst ja auf jeden Fall einen, wenn du Schlagzeug spielst. Aber so dieses, boah, ich muss jetzt so exorbitant viel Druck ausüben, damit der Ton so erklingt, wie ich es brauche. Das hast du beim Drumkit nicht. Dafür hast du 1000 andere Sachen. Und wenn man da mal so bei der Basis anfängt, weil du das gerade gesagt hast, Leute, lernt euer Instrument kennen. Ich bin kurz davor, mal einen Online-Kurs dafür zu machen, wie man einen Hocker in der Höhe einstellt. Also wirklich so, das, es ist erschreckend. Und ich muss auch mal da einen kleinen, vielleicht auch einen kleinen Generationsrant, vor allem an die männlichen Teenager irgendwie ablassen. Es ist der Wahnsinn. Ich habe Schüler, die sind wirklich Jahre bei mir im Unterricht, ja. Und das Erste, was du machst, ist, wenn du dich an Drumkit sitzt, wenn du nicht schon extrem fortgeschritten bist, ja, und dir sowieso fast alles egal ist in Sachen Instrumenteinstellung ist, du checkst einmal die Sitzhöhe und passt einmal die Hockerhöhe an. So, ja. Das heißt also, wenn vor dir jemand da drauf gesessen hat, der 1,90 Meter groß ist, das siehst du ja im Zweifel zwar auch, wenn die Person hier durch die Tür geht, und du bist aber ein kleiner Stöpsel und 10, dass die Hockerhöhe nicht die identische sein kann, darauf kann man kommen, das sage ich natürlich auch in jeder Unterrichtsstunde. Und dann habe ich echt so ein paar Kandidaten, die gucken sich dann diesen Hocker an und gucken mich an und sagen, wie ging das denn nochmal? Und da möchte ich mittlerweile manchmal sagen, naja, okay, also wenn du das jetzt nach 3 Jahren nicht verstanden hast, dann weiß ich auch nicht weiter. So schwer ist es nämlich nicht. Aber Sitzhöhe ist ein so ein Thema. Da kann man sich am Anfang, sollte man sich am Anfang grundsätzlich mit dem Setup, also das gesamte Setup sozusagen, wie stelle ich das hin, wie hoch, wie sind die Neigungen etc., Abstand zwischen Halt und Snare und Sitzhöhe ist so ein Setup-Ding. Da kann man sich schon sehr unbequem hinsetzen und auch je nachdem, wie hoch oder wie nah oder weit man von den Pedalen entfernt sitzt, auch direkt so eine Haltung einnehmen, wo manche Sachen nicht mehr gut spielbar sind. Stichwort Mobilität in den Fußgelenk, ne? Also Hebermuskulatur. Wenn die Ferse zu weit hinten ist, kannst du das Fußgelenk gar nicht mehr frei bewegen und dann schränkt man sich direkt so ein bisschen ein. Das wäre sozusagen so eine kleine Analogie, ne? Was jetzt noch nichts mit Wartung und Pflege zu tun hat, aber so mit grundsätzlicher Einstellung des Instruments, ne? Ja. Das wäre auf jeden Fall nicht unwichtig.
Genau, also wie gesagt, da sind wir beim Bass halt an dem Punkt, dass ja, also die größten Probleme sind eigentlich immer erstmal auf dem Hals und das heißt, der muss so minimal flitzebogenmäßig eingestellt sein. Die Saiten ziehen ja an der Kopfplatte, dadurch, dass die gespannt sind. Dadurch will der Hals in eine Flitzebogenposition. Deswegen ist da ein Metallstab drin, an dem kannst du drehen, meistens mit einem Imbusschlüssel und einstellen, wie weit dürfen die Saiten in die Flitzebogenposition ziehen. Und dann drückst du den Bass mal mit der linken Hand im ersten Bund runter und mit der rechten Hand mit einem kleinen Finger im letzten Bund und tippst mal mit dem Daumen der linken Hand irgendwo dann, so weit du kommst, in die Mitte und guckst mal, ob da noch ein bisschen Luft ist zwischen deinem Bundstäbchen und der Saite. Wenn die Saiten halt schon komplett aufliegen, dann ist dein Hals auch kerzengerade, dann wird's meistens scheppern, und wenn da in der Position noch ein Bleistift drunter durchpasst, dann hast du eine unspielbar brutale Saitenlage. Da wird man mal anfangen, aber die meisten Anfänger fangen, also hinten sind ja noch so am Sattel kann man die einzelne Saite oder den ganzen Sattel so ein bisschen hoch und runter schrauben, und die meisten fangen an, da rumzuschrauben. Das kann ein bisschen was ausrichten, aber wenn der Hals falsch eingestellt ist, dann dann ist das so ein Ding. Das kann man jetzt hier in dem Podcast nicht so erklären, dass das jeder nachmacht. Da gibt's gute YouTube-Videos, und ich habe auch mit dem Phil haben wir auch überlegt, wir müssten mal so ein Pimp Your Bass, also das gibt's nicht mehr, seitdem der Rüdi in Rente ist, aber wir haben mal überlegt, ob wir vielleicht im Frühjahr ein Revival machen. Das war irgendwie einen netten Tag, weil mittlerweile der Jan ja, der, als ich da noch gearbeitet habe, ist der, glaube ich, mal Azubi gewesen und ist jetzt aber auch Gastronom und hat, als Rüdiger in Rente gegangen ist, ist er damit eingestiegen. Und also der Phil und ich haben mal so rumgesponnen, wir könnten mal einen großen Pimp Your Bass Revival Tag machen, wo man dann abends noch in der Gastronomie vom Jan versackt. Und also wer da Bock drauf hat oder vielleicht damals schon mal dabei war und Bock auf ein Revival, schreibt mir, dann habe ich den Druck und gebe den einfach weiter, dann kriegen wir den Termin auch endlich hin. Aber bei allem, was jetzt gleich kommt, würde ich gerne noch einen Disclaimer raushauen, nämlich bei sehr alten oder teuren Instrumenten lieber vorsichtig sein und auf jeden jeden Fall einen Gitarrenbauer fragen. Also der Phil sagte zum Beispiel, naja, wenn da jetzt jemand mit einer uralten Gitarre reinkommt und so, so richtig Vintage und der will neue Buntstäbchen haben, die ganz anders verankert sind als heute und so, dann gibt er das auch lieber an jemanden weiter, der auf Vintage-Instrumente spezialisiert ist zum Beispiel. Ne? Mhm. Und so große Frage war hier auch so mit Reinigung und Öle und Pflege und so. Und wenn du jetzt ein altes Instrument mit Nitrolack hast, der ist halt sehr empfindlich, auch gerade mit Reinigern und etc., also dann bitte nicht nachher sagen, der Andreas hat aber gesagt, das kann man nehmen. Ne?
So. Haftungsausschluss.
Und, genau, Haftungsausschluss. Und jetzt ist der Bass blank anstatt rot oder so.
Also würde immer schon mal einen Tourfinish haben. Ne?
Genau, das ist auf jeden Fall so ein Ding. Und ich hatte bei unseren Patreons gefragt, habe auch ein paar Fragen gekriegt, die kommen gleich. Und bei mir in der Community hat der Olaf zum Beispiel geschrieben, dass er in einer Zeit mit dem Bassspielen angefangen hat, als weder Internet noch YouTube noch Foren irgendwie so ein Thema waren. Und da hätte er gelernt, dass man mit etwas gesundem Menschenverstand am Bass wenig kaputt machen kann, wenn man etwas einstellen, optimieren oder pflegen möchte. Und das finde ich auch ganz wichtig nochmal zu sagen. Trau dich, gerade in der heutigen Zeit mit dem Internet, das kann zwar so ein bisschen auch ein Schmerz sein. Ich habe zum Beispiel zu Reinigungsmitteln oder Griffbrettölen gegoogelt und dann hast du irgendwie, du liest 5 Artikel und hast 10 Meinungen. So, ne? Und dann sagt der eine, Zitrus und Orangenöle gehen gar nicht, das macht alles kaputt. Und der nächste sagt, also das benutze ich seit 40 Jahren irgendwie. Und 10 andere sagen das auch noch, mir ist noch nie was passiert. Und dann musst du halt mit gesundem Menschenverstand für dich entscheiden. So, ne? Und ich fand dann noch sehr schön, dass Olaf da noch ein paar Tipps gegeben hat bei uns in Andys Basecamp, nämlich nach Fest kommt meistens Lose. Wie immer finde ich sehr gut. Ne? Also keine Gewalt bei Schrauben oder beim Halsstab vor allen Dingen auch. Ja. Dann war noch, dass man Sattelkerben mit Buntpfeile oder Schleifpapier hervorragend breiter oder tiefer bekommt, dass man leider zu viel entferntes Material meistens nicht wieder zurückbekommt. Also bevor du irgendwas wegschleifst oder irgendwas oder sogar eine Fräsung bohrst für den nächsten Pickup oder was weiß ich, denk nochmal drüber nach. Auch ein sehr guter Tipp. Und genau, man sollte wissen, welches Ende vom Lötkorb eben heiß wird, bevor man damit anfängt.
Ist nett, dass deine Community auch an mich denkt. So.
Ja, genau. Die haben da auch an dich gedacht und genau, also so mit dem Augenzwinkern, aber ich finde dieses gesunde Menschenverstand-Ding finde ich gut und dass man sich auf jeden Fall trauen soll, weil wenn du da jetzt ohne brutale Gewalt rangehst, selbst wenn du den Halsspannstab in die falsche Richtung drehst, zum Beispiel, da sollte man immer erstmal mit rumexperimentieren. Die meisten Instrumente gehen in die gleiche Richtung, gibt ein paar, die gehen genau andersrum, wie das immer ist. Da muss man bei amerikanischen Instrumenten aufpassen, dass du die nicht mit einem deutschen Imbusschlüssel ausleierst, weil die nicht genau passen, weil es auf einmal zöllisch ist, also amerikanische Maße oder was weiß ich. Ne? Aber meistens kann man nichts kaputt machen, du musst ausprobieren. Dann merkst du dir halt, ich habe jetzt 5-mal in die eine Richtung gedreht, Mist, ist schlimmer geworden. Also drehe ich erstmal 5-mal zurück, dann bin ich wieder bei 0 und jetzt probiere ich mal in die andere Richtung, ob es dann besser wird zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das sind so Sachen. Und was würdest du tippen? Ich habe den Phil mal gefragt, was ist das Erste, was bei einem Bass immer kaputt geht und ausgetauscht werden muss? Was würdest du tippen? Hast du eine Idee?
Bei einem Bass ausgetauscht? Keine Ahnung.
Klinkenbuchse.
Ach so, ja, okay. So, ich habe jetzt wirklich an Bass ja, das ist klar. Wie bei der Gitarre auch, natürlich.
Klinkenbuchse, mechanischer Zug. Ne? Ja. Manchmal reicht es, wenn du, da ist ja so ein Pin, der quasi in diese Aussparung des Steckers, den du da reinsteckst, reingreifst, ne? Und der leiert mit der Zeit aus. Manchmal reicht es, den wieder ein bisschen nach vorne zu biegen, dass der wieder ein bisschen strammer sitzt. Genau, aber das macht ja der Gitarrenbauer für einen kleinen Euro, wenn da was ist. Und da fängt man auch jetzt nicht groß an, wenn die schon so halb kaputt ist, das kostet nicht viel. Und ein großer Fehler in dem Zusammenhang, dieser Ring, mit dem die Klinkenbuchse festgeschraubt ist auf vielen Instrumenten, so von außen, der löst sich oft. Und dann denkst du so, guck mal, lose, ich drehe das mal wieder fest. Und dann sitzen die Schüler bei mir im Unterricht und sagen, oder stecken das Instrument ein und kommt nichts. Und sag ich, hast du irgendwas gemacht? Und sagt er, ja, hier die Buchse war locker, aber ich habe die extra noch festgeschraubt. Aber das Problem, wenn du dann schraubst, ist, dass drin die Kabel, die verdrillen sich und werden immer kürzer. Und wenn du dann, also wenn sich das drin mitbewegt, das kann passieren, und dann reißt du quasi die Lötstelle ab. Kabel ab. Das ist auch ein Klassiker auf jeden Fall.
Ja, okay. Ich muss das ja hier ein bisschen anders aufzürnen, das Pferd.
Was geht denn beim Schlagzeug zuerst kaputt? Also ich meine, ich habe schon bei Gigs gesehen, du kriegst alles kaputt, aber was geht jetzt so? Was
soll das denn heißen?
Was geht denn so als erstes normalerweise?
Möchtest du mir damit etwa mitteilen, dass es unangenehm ist, mit mir zu spielen, weil ich immer so laut bin? Stimmt eigentlich gar nicht, aber sage ich jetzt mal so.
Jetzt muss ich wieder an Arnold Schwarzenegger denken, aber egal.
Yeah. Anyway, also, was geht zuerst kaputt beim Drumset? Kommt tatsächlich sehr auf den Spieler an. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Becken kaputt gespielt, mit Ausnahme meines ersten Beckensets, wobei man da nicht Becken zu sagen würde, sondern es waren so Messingbleche, so ganz weich. Also wird jeder kaputt spielen nach 2 Wochen oder so. Das war einfach Quatsch, ne? Also was schnell mal kaputt geht, also Riss im Crashbecken passiert sehr schnell. Dann Fälle, potenziell bei höheren Toms oder bei Snares, wo du eine höhere Spannung hast. Gerne auch mal ein Bassdrum-Fell, was übrigens bei einer Gig-Situation in der Regel so das Worst-Case-Szenario ist, weil man da sehr schlecht drankommt. Manchmal hat man noch so ein Setup, wo die Toms dann irgendwie auf der Bassdrum befestigt sind. Dann hast du noch ein Mikrofon in der Bassdrum, eins davor. Also wenn so Bassdrum-Schlagfell reißt, ey, das ist das Unlustigste, das zu wechseln, weil du halt musst alles auseinanderpflücken. Das dauert immer sehr lange. Das wäre auch so der Tipp vorm Gig, sich das mal einmal kurz anzugucken. Ich habe da immer so eine Verstärkung da, wo der Schläger drauf trifft. Genau, solche Sachen. Dinge, die schon mal kaputt gehen. Von meinem eigenen Equipment kann ich auf Holz klopfen, so hardwaremäßig nie. Da ist noch nie was kaputt gegangen. Also ab dem Punkt, wo ich vernünftige Hardware hatte. Ich habe aber natürlich sehr viele Backline-Sets schon gespielt. Und das ist manchmal so abenteuerlich. Also ich dachte, als du das Thema vorgeschlagen hast, hatte ich direkt so ein Flashback. Auf einer Mind-to-Mode-Tour haben wir ein Backline-Kit gehabt. Das war der Wahnsinn. Da habe ich die Hi-Hat quasi immer, wenn ich so Offbeat-Hi-Hats gespielt habe, also wo ich ein bisschen proaktiv mit dem linken Fuß gespielt habe, habe ich die quasi mit einer Hand immer so ein bisschen und mit dem Ellbogen so ein bisschen festgehalten, weil das Ding immer auseinandergeflogen ist irgendwie. Und habe dann wir haben dann so eine Setpause gehabt und dann habe ich mit einer Manfrotto Mikrofon, Klammer und Gaffer, die Hi-Hat quasi an einem Geländer von der Bühne festgemacht. Also das war wirklich abenteuerlich.
Ja, sehr schön.
Genau, aber Sachen, die kaputt gehen und die auch wirklich Verschleißteile sind, klar, obviously Sticks und Felle, also das ist so ganz offensichtlich. Was vielleicht nicht so offensichtlich ist, aber wo ich vielleicht dem einen oder anderen das mal jetzt sagen möchte: Bei ganz wichtigen Gigs habe ich auch immer eine zweite Fußmaschine dabei, denn da gibt es eine kleine Sollbruchstelle, und zwar die Feder, beziehungsweise oben der Bügel der Feder, der die Feder mit der Fußmaschine verbindet. Das ist ja nur so ein dünnes Drahtding. Und irgendwo bei YouTube, weiß nicht, können wir bestimmt hier auch verlinken in den Shownotes, gibt es so schöne Slow-Motion-Aufnahmen mit so einem, weiß nicht, ob das so ein Newtonmeter ist, also wo gemessen wird, wie viel Kraft darauf wirkt, wenn du so einen Beinschlag auf so ein Bassdrum-Pedal machst.
Okay.
Und wenn man sich dann so diesen dünnen Federbügel anguckt und sich diese Krafteinwirkung vorstellt, die ja dann pro 3,5 Minuten Pop-Rock-Song schon ein paar Mal passiert und das so über so einen Gig, dann denkt man, boah, wenn es etwas gibt, was kaputt geht, dann das. Und wenn es etwas gibt, was wirklich den Gig dann auch beendet, dann das, wenn du keine Bassdrum mehr hast, so, ne, im Popularbereich im weitesten Sinne. Und seit ich das Video gesehen habe, habe ich immer eine Ersatzfußmaschine dabei. Und da noch ein witziger Fun Fact, also Dinge, die auch mal kaputt gehen können, war für mich ein erstes Mal bei der ersten Times Like These Show im März, die wir gespielt haben. Ich spiele ja so ein Drumkit mit 2 Bassdrums und an beiden Bassdrums sind auch Pedale dran. Und ich hatte aber, als wir hier am Packen waren, stand hier noch mein Koffer mit der Doppelfußmaschine. Und ich war mit den Bandkollegen und ich dachte so, boah ey, also wenn es einen Gig gibt, wo potenziell wirklich mal was kaputt geht, dann ist heute so. Und wenn es einen Gig gibt, wo doof wäre, wenn ein Bassdrum kaputt ist, dann ist auch heute. Ich pack das mal ein und hab die auch geistesgegenwärtig aufgebaut gehabt, unterm Standtom. Und dann ist mir wirklich im 5. oder 6. Song, Materialermüdung, ist die Trittplatte unter meinem Fuß gebrochen.
Ich sag ja, ich erinnere mich, ich war dabei.
Stimmt, du hast im Publikum. Also das war wirklich so wie auf Ansage irgendwie. Ich habe es auch erstmal gar nicht gecheckt. Ich denke, was ist denn jetzt los? Was ist das denn für ein Geräusch? Ja. Da siehst du ja dann auch nicht so dann dunkel auf der Bühne und so erstmal, ne? Bis du das erstmal checkst. Ja. Als Ersatzfußmaschine bei wichtigen Gigs wäre eine heiße Empfehlung so. Und ganz wichtig, überprüft zwischendurch, das kann sich nämlich mal losrütteln, ist auch sehr unangenehm, habe ich auch eine lustige Anekdote zu. Von der Fußmaschine, die Aufnahme, wo der Schlägel reinkommt, das Gewinde, das löst sich mit der Zeit ganz gerne mal. Und da erinnere ich mich an einen relativ großen Gig in Großbritannien. Relativ großes Open Air, weiß ich, 3.500, 4.000 Leute oder so. Erste Song-Opener, She's a River von Simple Minds mit so einem richtigen Drum-Intro, also so spot on. Und dann ist da läuft so eine Samba-Bass-Drum quasi die ganze Zeit runter, also Beat ist genau. Und mit dem ersten Bassdrum-Schlag ist der Schlägel aus dem Pedal geflogen. Genau. Und dann war der Song halt einfach eine Minute ohne Bassdrum, was bei so einem großen Konzert mit so einer potenten PA ein bisschen so wie ein Stromausfall wirkt, natürlich. mache ich bei jedem Gig, überprüfe ich das, ob das fest ist. Genau, weil das ist doof, wenn es nicht fest ist.
Ja, also gut, Ersatzfußmaschine. Der Alex hatte in Andys Basecamp letztens eine Diskussion losgetreten, Zweitbass mitnehmen, ja oder nein. Und ich und auch ein paar andere haben da Team Faulheit gespielt und gesagt, na, einen zweiten Bass nehme ich selten mit. Ich habe zwar auch immer ein Paket eingespielter Saiten, also keine komplett neuen Saiten, weil die würden ja total rausstechen. Weißt du, wenn du eine neue Saite auf dein Instrument machst und der Rest ist eingespielt, das klingt halt, als wenn du ein anderes Instrument spielst, dann immer auf der Saite so. Ne? Also habe ich einen Satz schon mal Saiten, die schon mal drauf waren und noch nicht tot gespielt sind, immer dabei. Den brauche ich aber eigentlich nie. Also das letzte Mal, dass mir eine Saite gerissen ist, war vor 20 Jahren und das war dann nicht ich, da habe ich auf einer Session gespielt und irgendjemand anders hat den Bass genommen und fragt mich nicht, was der damit gemacht hat. So, ne?
Ich war's.
Ich kenne aber Leute, die immer einen Zweitbass mithaben, um sich einfach gut zu fühlen. So, ne? Also ich kenne mein Zeug, habe das ja auch eigentlich täglich im Einsatz und so und klar, ich habe das da auch irgendwie so geschrieben nach dem Motto, okay, nach 2500 Shows wird die eine Show kommen, wo ich verzweifelt versuche, vor der Show via Social Media noch einen anderen Bass zu organisieren oder so. Mhm. Habe ich alles schon erlebt bei anderen Instrumenten irgendwie, ne? Klar. Oder dass die Techniker irgendwie verzweifelt 10 Minuten vor der Show eine Gitarre auseinanderschrauben und dann noch irgendwelche Kabel wieder anlöten oder was weiß ich.
Klar.
Wird vielleicht einmal passieren, aber dann habe ich die 2499 Mal vorher, war ich halt schön faul und habe nur ein Instrument mitgenommen, habe einmal den Stress, aber da muss halt jeder so ein bisschen wissen, wie er tickt. Ne? Aber
wenn ich da noch einwirke, du hast ja in der Regel bei einem Saiteninstrument nicht so, anders jetzt als beim Drumkit, hast du ja nicht so eine unfassbar krasse Physik, die da drauf einwirkt. Also klar, was passieren kann, ist, der Bass kippt aus dem Ständer nach vorne irgendwie auf die Kopfplatte oder so. Ne? Sowas kann immer passieren. Ne? Also so, dass da wirklich dann richtig was kaputt geht. Aber so beim Spielen selbst hast du halt nicht so, ich sag jetzt mal, so große Kräfte, die auftreten. Und dann nicht so punktuiert, also gerade das, was ich beschrieben habe, mit diesem Mini-Bügel an der Fußmaschine, ne? Also wenn du dir mal anguckst, was du mit deinem Oberschenkel machen kannst, so, wenn du einmal so auf den Boden stampfst und denkst, und dieser dünne Draht davon, ja, was wird er haben? 0,2 Millimeter oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Also so wie eine dünne Bassseite oder wie eine Gitarrenseite, so, ne? Und da wirkt jedes Mal diese Kraft drauf, ne? Also, ja. dass das irgendwann mal zu Ende ist, klar.
Ne? Ja, genau. Also auf dem Bass ist eher, wenn jetzt gerade Schüler durch die Tür kommen und da ist irgendwas nicht cool, dann ist es oft so, zum Beispiel Klassiker, die auch gerade bei neuen Instrumenten, die zum Beispiel zwei Tonabnehmer haben und der eine ist gefühlt irgendwie bis unten reingeschraubt auf Höhe Instrument und der andere guckt schön 2 Zentimeter raus und sitzt viel zu nah unter den Saiten und klack, du kommst klack. Jedes Mal, wenn du die Saite anschlägst, an die Magnete und es klackert die ganze Zeit, wenn du ein Pickup hast, wo die noch oben rausgucken. Das heißt, dass die beiden Pickups vielleicht ungefähr gleich hoch sind oder wenn du eine Soundvorliebe hast, dass du den etwas näher an die Saiten fährst als den anderen. So. Mhm. Aber ein Klassiker ist eben auch, dass ein Tonabnehmer viel zu weit weg ist irgendwie. mit der Zeit vielleicht auch reingedrückt vom Daumen oder wie auch immer. Also das, da kann man mit diesen Schrauben so ein bisschen die hoch und runter fahren. Da kann man auch mal ein bisschen mit ausprobieren. Wenn die sehr weit unten sind, wundert man sich manchmal, wie geil auf einmal ein Instrument klingt, wenn man die etwas rausholt. Also sowas mache ich immer mal gerne im Unterricht. Also alle, die hier vor Ort Unterricht haben, wissen, dass ich hier unterm Schreibtisch immer das Kästchen mit dem Werkzeug habe. Andere Sache, Schüler hat Seitenwechsel gemacht und hat jetzt Saiten, ohne zu merken, die minimal dünner sind. Dann ist die Seitenkerbe, die Sattelkerbe oben vielleicht minimal zu breit. Und zumindest für den Anfang, also dann scheppert die Saite quasi beim Schwingen immer von rechts nach links an die Wände, sage ich mal, so übertrieben gesagt. Ne? Ja gut, da kann man jetzt anfangen, die mit Sekundenkleber, Holzstaub, irgendwas, die Sattelkerbe wieder enger zu machen und die dann wieder schön zu feilen. Oder halt der Quick and Dirty Trick sind immer meine Visitenkarten. Ein Stückchen davon unter die Saite, dass die erstmal wieder fest eingeklemmt ist quasi. Ne? Das ist jetzt nicht so besonders schön, hilft aber für mal eben schnell. Ist das erstmal okay so. Und dann muss man überlegen, was man macht. Fange ich an rumzufummeln, nehme ich wieder dickere Saiten. Anderer Klassiker, Saiten sind neu. Das sagte der Phil auch, dass er versteht das nicht, weder bei Gitarristen noch bei Bassisten, dass selbst wenn die Lehrer haben, dass die nicht die Saiten vernünftig, also dass man nicht beigebracht kriegt, wie man Saiten vernünftig aufzieht. Ne? Ich mache das so oft im Unterricht und gebe dann auch so die Tipps, wie das auch sofort stimmstabil ist, dass man dann nicht über 5 Tage erstmal quasi immer wieder diese, das, was sich so setzen kann, wo die Saite sich noch lenkt und so, dass man das so nach und nach rauszieht, sondern dass man das in einer Aktion sofort beim Saitenwechsel macht. Da ist der größte Fehler, diese Wicklungen, wenn du oben die Saite aufwickelst, die letzte Wicklung muss möglichst tief sitzen, also tief Richtung Holz der Kopfplatte, weil wenn du immer weiter nach oben wickelst, dann macht, also die Saite muss eigentlich, wenn die über den Sattel gelaufen ist, einen Knick nach unten machen, damit die schön fester auf den Sattel gepresst wird. Und wenn die einfach so ganz, deswegen haben viele Instrumente auf der Kopfplatte auch so einen Saitenniederhalter, wenn das nicht der gegeben ist, weil einfach die Kopfplatte gerade ist und nicht nach hinten abgewinkelt oder so. Aber eben ein guter Tipp, immer die letzte Wicklung nach unten, damit der Anpressdruck in der Kerbe groß genug ist, dass die Saite da auch irgendwie nicht rumkaspert, weil auch das immer Geräusche macht. Und noch ganz kurz, bevor ich dich wieder lass, Feuchtigkeit ist natürlich ein Thema. Also lass dein Instrument nicht einen kompletten Sommer im heißen Auto vielleicht. Ne? Feuchte Keller sind natürlich auch weil erstens natürlich für Elektronik und so diese Luftfeuchtigkeit, aber das Holz wird einfach auch arbeiten. Das heißt, du bist besonders viel am Einstellen. Das ist natürlich auch nicht so richtig gut alles. Ne? Also sowohl Hitze und Trockenheit, also sagen wir mal so, bei so einem Solid-Body-Instrument hast du da jetzt nicht die riesige Probleme, aber wenn du ein hohles, also Hollow-Body-Instrument hast oder sogar ein Kontrabass, dann kann das halt echt zu Rissen führen und sowas. Ne? Also ich habe mal einen Kontrabasslehrer gehabt, der hat einen Unterrichtsraum im Keller und der musste halt im Winter richtig heizen. Und weil diese trockene Luft die Kontrabässe halt angegriffen hätte, hatte der immer einen Wasserkocher auf dem Schreibtisch stehen und hat alle 10 Minuten auf diesen Wasserkocher gedrückt, damit quasi Luftfeuchtigkeit in die Luft kommt. Ne? Ah. Und es gibt ja auch so Befeuchter, die du in den Gitarrenkoffer legen kannst oder auch so ein Dinger, die den Kontrabass hängen kannst. Ja, also bei meinen Bässen, die hier an der Wand hängen, ich habe jetzt hier eine vernünftige Luftfeuchtigkeit natürlich auch in einem Wohnhaus, aber ist das nicht so ein Thema. Aber wie gesagt, bei so Hollow-Body-Instrumenten auf jeden Fall da mal drüber nachdenken, dass du das Ding halt quasi nicht baden, aber auch nicht in die Sonne stellen willst. Bei einem Gig oder so geht's natürlich mal nicht anders. Da geht's jetzt wirklich eher um Lagerung auch. Ne?
Ja. Anderer wichtiger Punkt für die Drummer, etwas, was ich auch immer mache, ist, ich nehme eine zweite Snare mit. Das ist das andere wichtige Instrument. Und da geht tatsächlich immer mal was kaputt. Also so im Sinne von Fell oder man wechselt das Fell rechtzeitig. Da wirkt immer relativ viel Kraft. Durch Transport geht auch gerne mal irgendwann so ein Snare-Teppich. Und das sind diese Spiralen unter der Snare. Da geht mal was kaputt. Deswegen hat man auch immer eine Zange beim Gig dabei. Das ist so ein kleiner Tipp. Wenn du merkst, dass so ein Streber ab ist oder zwei, dann macht das so ganz unangenehm Rasselgeräusche. Dann kannst du die einfach am Anfang einmal abknipsen und hast wieder einen okayen Snare-Sound. Genau. Und wenn du eine zweite Snare dabei hast, dann ist das immer gut, wenn mal ein Fell kaputt ist oder wenn auch mal so ein Snare-Teppich kaputt geht und das ist dann, das zu wechseln, das dauert halt wieder richtig lange, bis das gut klingt etc. Je nach Abhebung. Und dann bist du einfach immer schnell, wenn du eine zweite Snare dabei hast. Das ist einfach immer so das sicherste. Genau, wenn ich keine zweite Snare dabei habe, habe ich auf jeden Fall immer ein Ersatzschlagfell dabei, weil das kann wirklich, weil die tendenziell auch immer eher hochgestimmt ist, hohe Spannung und ja, wenn du kräftig spielst oder auch mittelkräftig, dann, das kann schon mal kaputt gehen. Ich hatte eine Zeit lang, ich sag jetzt mal hier nicht den Hersteller, nicht, dass wir noch verklagt werden, aber einer der großen Fellhersteller hatte vor 2 Jahren, haben die irgendwas in dieser, ich sag das mal, Kleberezeptur wohl verändert. Also diese Kunststofffälle werden ja in so einem Metallring irgendwie eingearbeitet, geklebt. Und dann hatten die bei 14 Zoll Fällen, was so Standard-Snare-Maß ist, und auch bei 12 Zoll Fällen, hast du die aufgezogen, hast da dreimal draufgehauen, da war das Fell nicht mehr in diesem Metallring und du konntest das nicht mehr stimmen. War einfach dann durch. Also hast dreimal draufgehauen, ne? Genau, sowas kann schon mal passieren. Die hatten es dann da über einen längeren Zeitraum, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich keine zweite Snare dabei habe, habe ich immer ein Snare-Fell dabei, auf jeden Fall, weil da ist der Verschleiß schon eher gegeben. Und ich überprüfe auch regelmäßig, weil mich auch selbst beim auf der Bühne, also auch als Drummer, nichts nervt mich mehr, wenn du gerade nicht spielst und es ist gerade ein Intro, ein Piano und die Snare rasselt so laut mit, die mache ich immer weg. Ja, also ich benutze die Abhebung sehr proaktiv. Ja. Ich spiele auch gerne mal mit so einer Timbale-Snare-Sound für einen Fill und mach's schnell wieder an und so. Und deswegen stelle ich immer sicher, dass die Abhebung sauber und geräuschlos funktioniert. Ja,
das ist wirklich manchmal nervig. Da ist eine Ballade mit einem ewig langen Intro und der Schlagzeuger hat die Snare an und du hörst eigentlich viel mehr die Snare als alles andere. Denke ich mal, wie kann man so in seiner eigenen Welt leben?
Ja. Also wenn selbst mich als Schlagzeuger das abnervt, so, ne? Das wäre so der Wink mit dem Drumstick geformten Soundfall. Das mache ich dann immer weg und trotzdem ist dann auch so, wenn du so eine richtig ruhige Ballade hast, die dann auch zum Refrain vielleicht gar nicht laut wird, sondern wo du nur ein bisschen Time spielst und dann machst du im Takt vorher, machst du an und die Abhebung ist so doof gebaut. Ich nenne jetzt auch da keine Hersteller, aber sag jetzt mal tendenziell amerikanische Traditionshersteller können immer noch keine Abhebung bauen. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, und du machst, egal wie vorsichtig, das ist wie so eine Tür von einem Kinderzimmer. Du hast das kleine Kind gerade schlafen gelegt, hast eine Stunde Einschlafbegleitung und dann die Tür und du machst es ganz langsam und es macht am Ende aber dieses Geräusch, ne, so.
Ja, oder als wenn Benjamin Blümchen durch die Tür gelaufen wäre, ja.
Ja, da gibt's so Snare-Abhebung, ist der Wahnsinn. Du machst es wirklich ganz smooth, ja, und klack. Oh, und richtig cool. Ich war, hatte das, vor 2-3 Monaten habe ich irgendwie so ein Unplugged-Gig gespielt, also habe ich nur Besen gespielt und auch fast gar nicht geschlagen, sondern wirklich nur gewischt die ganze Zeit, ja. Und da war dann auch wieder ruhig, okay, Snare's off. Und dann kam der Refrain, dann brauchte ich aber, ne, so dieser Song, wo ich den normalen Snare-Sound sozusagen so brauchte. Und dann war das mal so eine geliehene Snare. Und echt, du hast wirklich bis auf den letzten Millimeter was geräuschlos. Und dann aber einmal musstest du über diesen Widerstand drüber. Und das macht halt ein Geräusch. Das war viel lauter als alles das, was ich dann bei dem Gig selber gespielt habe. Also war wirklich unangenehm. Aber es nicht zu machen war auch keine Option. Und da immer gucken, dass das wie geschmiert läuft. Ganz wichtig.
Ja. Ich hatte ja wie gesagt mit dem Phil mal von Bassline telefoniert und der hatte noch gesagt, so was, wo die Leute auch immer mit ganz viel in den Laden kommen, ist zum Beispiel, dass scharfe Bundkanten nachgeschliffen werden müssen, weil die Instrumente, sagen wir mal, die gehen irgendwo in den Karton, also gerade die günstigen in Fernost oder so und das Holz ist noch nicht so richtig 1000%ig abgetrocknet eventuell. Ja. Und dann zieht sich das Holz, wenn das weiter abtrocknet, danach ein bisschen zusammen weiter. Dann stehen auf einmal die Kanten der Bundstäbchen rechts und links genau so weit vor, dass das immer quasi dir die Finger aufreißt eventuell. Mhm. War früher auch mehr ein Problem als jetzt, meine ich. Mhm. Aber das ist so ein Ding und wenn du sowas hast, ja, weiß ich nicht, entweder du bist halt handwerklich veranlagt, dann traust du dich daran oder du lässt das mal eben kurz machen. Sattelkerben habe ich vorhin schon drüber gesprochen. Bei günstigen Instrumenten lassen die immer, also sagen wir mal, liegt die Seite relativ hoch über dem Griffbrett in der Sattelkerbe, damit alle Fehlertoleranzen bei der Fertigung, auch wenn es nicht perfekt eingestellt ist, dann ist die Seitenlage einfach so hoch, dass es nicht scheppert und der Anfänger kauft das Instrument, weil er denkt, alles ist gut. Das ist aber eine sehr, sehr hohe Seitenlage. Das heißt, bei einem günstigen Instrument kannst du, das war das, was du vorhin erzählt hast, so, hey, guck mal, ein Anfängerbass, aber der ist gut eingestellt, ist doch alles cool. Gerade da ist so, wenn man da einmal einen Fachmann drüber gucken lässt, kann man auch bei einem günstigen Instrument dann oft nochmal viel rausholen. Dann fällt mir noch gerade ein, so die typischen Verschleißpunkte, dass irgendwann auf einmal dir der Bass runterfällt, weil der Gurtpin rausgerissen ist. Da wirken ja auch permanent Kräfte. Du hüpfst auf der Bühne rum, was weiß ich. Klar. Und durch die permanente Vibration kann halt sein, dass da irgendwann mal die Schraube rauskommt. Mhm. Die Quick and Dirty Lösung ist, du tust da ein bisschen Streichholz, Späne oder Zahnstocher oder irgendwas rein, machst im Prinzip damit das Bohrloch enger und dann hält die Schraube erstmal wieder. Mhm. Wenn du das geschickt machst, habe ich schon öfter gemacht. Du kannst es natürlich auch irgendwo mit ausfüllen und vorsichtig wieder ein neues Loch bohren auf die richtige Größe für die Schraube. Ist schon wieder sehr viel aufwendiger, ne? Kratzende Potis, also gerade wenn Bass lange gestanden hat, dann ist eigentlich die beste Reparaturempfehlung, einfach ganz viel den Poti erstmal 20 Minuten hin und her zu bewegen, dann geht er meistens wieder oder öfter mal, ne? Sagte der Phil tatsächlich auch. Ach, wo ich gerade bei Phil bin, das verlinke ich auch mal. Vor 2 Wochen oder so von der Sendung mit der Maus gibt's einen Podcast. Und in dem Sendung mit der Maus Podcast, die haben den Phil bei Bassline besucht und quasi, wie baue ich einen Bass, eine Folge gemacht, wo das drin vorkommt. Ist, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche online gegangen. Packe ich mal in die Shownotes, fand ich ganz lustig. Und in dem Zug habe ich mal auf einer alten Festplatte noch, damals, als ich noch viel bei Bassline gemacht habe, ist das WDR-Fernsehen mal da gewesen und hat die besucht. Und ich habe, ich hatte Louis dabei, weil ich keinen Babysitter an dem Tag hatte. Und dann springen wir die ganze Zeit in diesem Dreh rum. Und das ist total witzig, weil Louis anfängt, also ist dann noch eins oder so und fängt total an zu knatschen, weil er den Bass haben will. Und dann ist da gerade so eine Interviewsituation und sie fragt auch, ah ja, und sie streiten sich auch schon um die Instrumente. Und ich so, ja, ja.
Das hat sich jetzt bei Louis
in Spacecamp gepostet und habe gesagt, Leute, dieses Kind ist jetzt größer als ich.
Ja, aber das mit dem möchte den Bass haben, hat sich nicht fortgeführt.
Nee, hat sich nicht fortgeführt. Das hat der Matti dann übernommen.
So ist das manchmal. Ja, grundsätzlich, was ich hier noch so auf meiner Liste habe, ist alles, was an beweglichen Teilen ist. Also Fußmaschine habe ich schon ausgeführt, aber Haltmaschine natürlich ganz genauso. Dazwischendurch mal gucken, ob da irgendwie was ist. Dann mal beim Musikhändler des Vertrauens gucken, so quietschende Fußmaschine, sehr unangenehm, sehr, sehr, sehr unangenehm. Da lohnt sich zwischendurch mal mit dem passenden
Habe ich letztens Öl bei einem Pianisten mit E-Piano erlebt. Der hatte so eine Fußmaschine und das war quasi immer so, es war das Lauteste auch ungefähr. Das war ein sehr ruhiger Gig und immer wenn der so ein Haltepedal getreten oder losgelassen hat, war das echt so, musste ich mal an die Folge von Bob der Baumeister mit den quietschenden Stiefeln denken, die ich den Kindern so oft vorlesen musste.
Ja, genau. Dann, was so Verschleißsachen angeht, Beckenfilze finde ich manchmal ein bisschen überbewertet, aber ganz wichtig, Gewindehülsen, das heißt also da, wo das Becken auf den auf das Stativ gesteckt wird, das ist ein Gewinde. Und da gibt es dann in der Regel so Kunststoffhülsen, die dafür sorgen, dass die Becken keine sogenannten Keyholes entwickeln. Also muss man sich vorstellen, also Keyhole gleich Schlüsselloch. Und man muss sich vorstellen, das Becken liegt da so drauf auf so einem Mitteldorn und springt immer rauf und runter und dann nutzt
ist ja auch
das
so leicht geneigt, ne? Das heißt, du machst da so ein Oval letztendlich rein oder einen Schlitz, ne?
Ja. Genau, und dann sieht das irgendwann so ein bisschen aus wie so ein Schlüsselloch und dann reißt das auch Becken auch sehr gerne an der Kuppe und das verhindert man, wenn man sozusagen über dem Gewinde noch Kunststoff hat. Kann man mit Schrumpfschlauch machen, gibt's aber auch, also vernünftige Zimbelstative haben das direkt quasi verbaut. Das wäre schon arg stark zu empfehlen. Dann zum Thema Felle vielleicht noch. Es lohnt sich bei Fellen bei den etablierten Herstellern ein paar Euro auszugeben. Vor allem, wenn ihr, ich sag jetzt mal, noch kein Hochklasse-Set spielt, dann kommen die meistens mit so Werksfellen. Und der Unterschied zwischen einem Werksfell und einem vernünftigen Fell ist so, oh, ihr habt gerade quasi den Wert eures Drumsets verdoppelt, aber nicht, weil ihr quasi so viel Geld in die Hand genommen habt, sondern weil der Qualitätsunterschied von einem Werksfell zu einem vernünftigen Fell und was ihr da klanglich an Potenzial rausholen könnt, das ist unfassbar. Also das ist jedes
Mal. Das beim Bass mit den Saiten übrigens das Gleiche, ne? Also es gibt Firmen, deren Werksaiten, wenn ich die anpacke, weil ein Schüler sich einen Bass neu gekauft hat, dann ist noch diese Werksaite drauf. Das löst so ein richtiges Unbehagen in mir aus, wie sich Saiten so scheiße anfühlen können.
Ja, das ist der Wahnsinn. Also da machst du weg, ne? Also ich sag jetzt mal, du machst jetzt aus einem rostigen Ford Fiesta, ne? Kein Porsche 911 Turbo, aber vielleicht einen Ford Focus SD, so, und damit kann man doch auch schon zügig von A nach B kommen. So viel mal zu meinem Auto-Nerd-Wissen. Aber Spaß beiseite, also Werksfälle, das lohnt sich. Und das lohnt sich nicht nur klanglich und auch so Klangpotenzial. Das heißt, tendenziell habt ihr mit einer guten Befällung insgesamt eine etwas größere Range, in der ihr stimmen könnt. Es ist vor allem stimmstabiler, wenn ihr gute Fälle habt. Also Stichwort zur Draußensaison und so weiter und so fort. Das ist schon der Wahnsinn irgendwie, wie schnell sich sowas auch verstimmen kann. Ist nicht ganz so kritisch natürlich, wie wenn du jetzt ein Saiteninstrument spielst und du auf absoluten Tönen stimmst, ja, wo du also sofort jede Abweichung merkst. Aber das kann auch am Drumset irgendwann sehr unangenehm werden. Und klar ist, wenn du die Trommel runtergeklopft hast, hast du auch wenig bis gar keinen Rebound mehr, je nachdem, wo du dich gerade befindest. Für den Tontechniker ist es super unangenehm, wenn die Drums abgenommen sind, weil sich ständig das Frequenzspektrum komplett verändert, also der muss halt alles immer nachschieben, etc., etc. Also das ist, sind so Sachen, da lohnt es sich ein paar Euro in vernünftige Befällung zu investieren und die gelegentlich auch mal zu wechseln. Und um die Frage direkt vorwegzunehmen, falls sie aufkommen würde, Wechselintervall bei mir in der Saison ist, wenn ich pro Woche 2 Gigs spiele, mache ich Snare-Fell von der Hauptsnare, wenn ich die nicht durchrotiere, ne, was ich so bei so Standard Top 40 Gigs nicht mache, wechsle ich einmal im Monat das Snare-Fell. Also so alle 6 bis 8 Gigs mache ich da ein neues Snare-Fell, Schlagfell drauf. Bass-Drum-Fell in der Regel reicht für eine ganze Saison tatsächlich. Toms in der Regel auch. Wenn ich jetzt öfter mit Times Like These spiele, sieht das ein bisschen anders aus beim Bassdrum-Fell und bei den Tom-Fällen auch. Da muss ich öfter wechseln. Nicht, weil es doof ist, sondern tatsächlich, um das Risiko zu vermeiden, irgendwie gerade bei der Haupt-Bassdrum irgendwie das Fell durchzutrampeln, weil das ist kein Spaß bei einer Show, das zu wechseln. So, vor allem, weil ich keinen Drum-Tag habe.
Ja. Ja, also die Seiten wechsle ich nach Bedarf. Ich habe Bässe, bei denen ich eigentlich auch eher einen dumpfen Sound haben will. Da bin ich dann so Team Rutger Gunnarsson von ABBA oder was weiß ich, andere, die immer gesagt haben, Seiten wechseln mache ich eigentlich nie so.
Ja, ne? Ist bei mir aber auch was näher auch so. Ne?
Dirt keeps the funk. Ne?
Ja.
Und ich bin auch nicht Markus Miller, der immer den brutalsten Slap-Sound braucht und vor jeder Show, zumindest früher, mal die Seiten gewechselt hat. Das heißt, ich wechsle halt vor Studioaufnahmen oder so natürlich, weil Höhen wegdrehen kann man immer noch, ne? Aber dass es mal da ist und ich alles anbieten kann. Oder eben, ich sag mal, also ich bin eigentlich da ziemlich muffelig unterwegs und spiele auch mal ein halbes Jahr die gleichen Saiten und auf anderen Instrumenten auch mal, wie gesagt, deutlich länger sogar noch.
Ja, ich habe hier Snares in meinem Regal, ne, die so speziellere Sounds machen oder so. Und da käme ich jetzt niemals auf die Idee, das Fell zu wechseln. Aber deswegen habe ich ja gerade gesagt, so in der Saison, das heißt also 6 bis 8 Gigs pro Monat mit dem gleichen Instrument, da hast du natürlich eine ganz andere Intensität, ne? Wie eine Snare, die hier im Regal steht und alle 2 Monate mal ans Drumset kommt, um 2 Takes für einen Song aufzunehmen oder dergleichen. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und klar ist das bei Drums ganz genauso, dass am Anfang viel mehr Höhen. Und oft ist das ja eigentlich, gerade bei den Toms finde ich das super angenehm, wenn die Fälle so richtig schön ausgelutscht sind, ja, und hast du so einen schönen trockenen Sound. Ich mag das total. Genau, und da ist es meistens auch nicht so kritisch, weil ich in der Regel auch nicht, ich habe jetzt hier nicht so ein 8er Piccolo-Tömmchen oder so, ne, mache ich in der Regel, habe ich nicht, also das Kleinste, weil ich habe, ist ein 10er, das kann schon auch mal ganz gut reißen, aber also, dass mir ein Standtompfell irgendwie reißt, das habe ich noch nie gehabt, das habe ich noch nicht geschafft, also müsste ich mal Paul fragen, aber weiß ich nicht.
Also bei Saiten gibt's auch so Refreshment-Tricks, die mehr oder weniger gehypt werden. Von Correga-Tabs über Spülmaschine, über Inspiritus auskochen, über hier Ultraschallbad, über was tatsächlich super funktioniert. Du lockerst die Saiten so ein bisschen an, reißt immer da dran und lässt sie aufs Griffbrett knallen. Und wahrscheinlich, wenn man das mit einem großen Mikroskop filmen würde, würde man sehen, wie der Dreck, der sich in die Rillen setzt, quasi in alle Seiten wegsplattert, so.
Ja, klar.
Und danach klingen die tatsächlich frischer. Also wenn du richtig tote Saiten hast, dann hörst du da einen Unterschied. Die werden nicht mehr neu, aber also da gibt's was. Was die Saiten aber natürlich mit dem Instrument machen, was dann auch einen Großteil der Probleme, die man auf einem Saiteninstrument so hat, verursacht, ist, dass du den Bundstäbchen natürlich etwas antust. Bei einem Fretless sogar dem Griffbrett. Das heißt, irgendwann sind da einfach Täler reingespielt bei einem Fretless-Griffbrett. Und bei einem bundierten Bass, wo wir jetzt mal erstmal von ausgehen, da hast du halt irgendwann abgespielte flache Bundstäbchen. Das führt zu Schnarren und auch Deadspots, also dass manche Noten irgendwie nicht mehr perfekt kommen. Ne? Mhm. Also durch die ungleiche Abnutzung sind dann manche Bünde einfach tiefer als andere. Dann stößt die Saite bei einem anderen höheren Bund an, wenn du den einen greifst und der Ton stirbt direkt wieder ab. Ne? Du hast vielleicht sogar Kerben, wo du mit den Saiten in der Kerbe hängen bleibst. Das ist vielleicht eher ein Gitarrending mit den dünnen Gitarrensaiten. Du hast Intonationsprobleme, weil wenn die Bundoberkante, das ist ja mathematisch berechnet, wo der Bund hin muss, genau mit der Oberkante. Und wenn das dann so richtig flach gespielt ist, dann ja, ist auf dem Bass jetzt auch vielleicht nicht so hörbar wie auf einer Gitarre, aber dann hast du einfach keine gute Intonation mehr am Ende des Tages. Ne? Mhm. Dann wird der Ton zu hoch oder zu tief, minimal. Ne? Und wenn nicht alle Bünde gleich hoch sind, musst du für eine vernünftige Bespielbarkeit die Saitenlage oder für einen vernünftigen Sound die Saitenlage höher machen. Dadurch wird es schlechter bespielbar. Also das sind all diese Geschichten. Und ich darf die Hörerfragen gleich hier nicht vergessen.
Vergiss das auch nicht. Ich habe noch einen Sicherheitshinweis auch. Wenn ihr eure Felle ein bisschen schonen wollt, lohnt es sich öfter mal die Sticks zu wechseln. Ne? Je nachdem, welche Holzart von Sticks ihr benutzt, also eher hartes oder eher weiches, im meisten Fällen Hickory oder Hickory, weiß ich gar nicht, was das für ein Holz ist, oder Maple ist Ahorn, also Hickory hart wie Stein, Ahorn eher weich, und die haben dann so andere, also das Holz ist so anders, also andersrum. Hickory franzt halt aus und Ahorn ist so feinporiger, würde ich das beschreiben. Also das bröselt eher in sich weg so. Wenn du dann so einen Drumstick hast, der so halb gespalten ist und damit weiterspielst, dann beschädigst du relativ stark die Felle und damit bekräftigst du das natürlich ein Stück weit auch. Dass der Fellverschleiß ein bisschen stärker vonstatten geht und je nachdem, wie es bei dir so mit dem Fellverschleiß auch ist, Stichwort hast du Dellen im Fell, das wäre dann so der Moment, wo man sagen würde, jetzt entweder das Tuning höher oder jetzt sind wirklich mal frische Felle nötig, dann könnte man noch hinterfragen, welche Stockspitze du spielst, ne? Also ist das Tropfenform oder rund oder gibt es noch so ein paar andere unterschiedliche Stockspitzenformen, die dann natürlich auch sehr unterschiedlich klingen, das muss man immer dazu sagen. Aber da lohnt es sich auch tatsächlich mal, sich ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Ist beim Beckensound auch ein irre krasser Unterschied, was man für eine Stockspitzenform spielt und wie steil oder eben, was ist das Gegenteil von steil, flach, die Verjüngung vom Drumstick verläuft. Also wenn man so auf dem Ride-Becken spielt, denkt man, oh, ich habe ein anderes Becken gekauft. Eigentlich ist es nur ein anderes Paar Drumsticks tatsächlich. Ne? Das lohnt sich auch noch so ein bisschen im Blick zu halten. Und so eine letzte Sache für die Heavy-Hitter, die hier zuhören. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das Tune-Locks heißt. Also es gibt so Feststellschrauben im Wesentlichen für die Snare-Drum, die sozusagen verhindern, dass die Stimmschrauben sich verdrehen. Wenn du so einen Rimshot spielst, dann drückst du ja quasi den Rand so ein bisschen nach unten und lockerst für einen Bruchteil einer Sekunde immer so ein bisschen das Spannungsding der Schraube. Und ich glaube Tune-Locks heißen die. Ansonsten bitte gerne Zuschriften. Können das ein Stück weit verhindern. Und natürlich die Nutzung eines sehr schweren und vielleicht auch gut gebauten Spannreifens. Und das ist mein letzter Tipp für heute. Für alle, die es noch nie ausprobiert haben. Das ist nicht ganz billig, aber bevor ihr eine neue Snare kauft, kauft mal einen neuen Spannreifen. Es ist ein unfassbarer Unterschied, ob ihr einen Gussspannreifen verwendet oder einen Stahlspannreifen. Und beim Stahlspannreifen, die gibt es in ganz unterschiedlichen Gewichtsklassen und ich sage jetzt mal Festigkeiten. Ja, da gibt es einen Riesenunterschied, so standardmäßig oder ein bisschen dicker und das im Obertonspektrum ist der Wahnsinn und was ihr auf jeden Fall ausprobieren müsst, wenn ihr es noch nie gemacht habt, Brass Snare Spannreifen, also dass die aus Bronze gemacht sind. Huiuiuiui, also wer das noch nicht gehört hat, der der wird überrascht sein, kann ich sehr empfehlen. Also so ein Bronze-Spannreifen für die Snare Drum. Reicht auch oben, braucht er nicht unten, reicht nur auf der Schlagseite. Okay. Das ist auf jeden Fall spannend.
Ah, okay, jetzt kommen wir hier so ein bisschen zu Pflege und Reinigung und da fangen wir mal mit einer Frage von Jonas an. Mhm. Wie halte ich frische Roundwounds möglichst lange frisch, also Roundwound-Saiten, ne, die mit dem runden Draht umwickelten Bass-Saiten? Ist das Abwischen der Saiten nach jedem Spiel mit einem Tuch mehr Pseudo, ist seine Frage. Also da kann ich jetzt nur sagen, also ich habe mein Instrument hier so oft am Tag in der Hand, ich putze es ehrlicherweise nicht ab. Immer. Ich mache das nicht mal nach dem Gig immer. Was ich nach dem Gig immer mache, und das hat der Phil auch gesagt, ist halt natürlich wichtig, irgendwie die Feuchtigkeit da runter zu kriegen. Das heißt, ich lasse mein Instrument also nach dem Gig, das erste, was ich zu Hause mache, ist das rausholen und hinstellen oder an die Wand hängen, dass einfach das abtrocknen kann, so ein bisschen. Hm. Ne? Das ist auf jeden Fall wichtig, aber ich denke schon, dass du mit einem Tuch generell, wenn du die Feuchtigkeit da immer runterholst und auch den Dreck ein bisschen, dass du die Saiten definitiv länger frisch halten kannst. Ne? Also regelmäßig Staub und Dreck entfernen und so mit einem weichen, trockenen Mikrofasertuch oder einem weichen Baumwolltuch nach dem Spielen über die Saiten und übers Griffbrett wird definitiv was machen mit Schweiß- und Schmutzablagerungen, dass die sich eben nicht so schnell aufbauen. Das kann ich schaden. Aber mein allerwichtigster Tipp ist, vor dem Spielen Hände waschen. Also gerade wenn du zum Gig gefahren bist, dann hast du die ganzen schmockigen Kabel, die am letzten Abend noch in der Bierpampe auf der Bühne gelegen haben. Du hast alles angepackt etc. Und wenn du dann, und dann sagt er, bist du gerade fertig und dann sagt der Tontechniker, können wir eben den Bass haben, sondern gehst du nicht mit diesen dreckigen Fingern an deine Seiten, sondern du sagst, gib mir eine Minute, ich muss mal einmal Finger waschen. So das. Mhm. Oder du nimmst noch schlauer vorher Handschuhe für den Aufbau. Mhm. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall was und wird immer helfen. Ne? Und so eine richtig gründliche Reinigung deines Griffbretts, die machst du, wenn du Saiten wechselst, auch mit Griffbrett ölen, das reicht auch zweimal im Jahr definitiv. Mhm. Ne? Dann legst du dein Instrument ganz wichtig auf einen weichen Untergrund, nicht, dass du irgendwie nachher ganz toll dein Griffbrett poliert hast, aber die Unterseite deines Basses ist total verkratzt. So. Alles schon erlebt bei Leuten. Ne? Das ist nicht gut. Ne? Und dann, und dann passt auch wieder noch eine Frage vom Jonas. Bitte. Was hat er denn da? Wie oft sollte ich mein Fretboard ölen? Und ich habe dann mal ergänzt, und womit, weil das halt immer ein riesiges Thema ist. Also habe ich schon gesagt, ölen ein-, zweimal im Jahr reicht definitiv, um das Holz einfach so ein bisschen zu schützen und einfach auch sauber zu machen und so, ne? Ja. Und dann gibt's so Zitronen- und Orangenöle, die viele Leute nehmen. Andere sehen das irgendwie kritisch. Aber ich denke mal, bei einem Durchschnittsgriffbrett, jetzt bei unbehandelt, wenn du ein lackiertes Griffbrett hast, dann würde ich einfach immer nur feucht. Und feucht heißt nicht nass. Also nicht, dass die Feuchtigkeit ins Griffbrett bringen, quasi, indem du einen nassen Lappen nimmst, sondern wirklich nur so nebelfeucht oder so. Da kannst du dann erstmal mit sauber machen, wenn es eh schon lackiert ist. Und ansonsten eben, wie gesagt, so diverse Öle, Leinöl-Firnis gibt's auch, dass das kristallisiert nachher so, härtet ein bisschen aus, schützt das auch noch. Der Nachteil ist, das braucht halt mal mindestens einen Tag zum Aushärten. Das heißt, dann musst du ein, zwei Tage die Saiten am besten auch ablassen und so von deinem Instrument. Ist halt was man ja im normalen Alltag vielleicht nicht so oft immer hinbekommt. Das ist so ein Ding, ne? Und das dazu, was hat er denn noch?
Ich möchte kurz einhaken, Stichwort Becken putzen oder nicht. Da schlagen jetzt momentan genau zwei Herzen in meiner Brust. Die Becken, die ich standardmäßig spiele, würde ich niemals putzen. Da ist so schöne Patina drauf, das würde den Sound so dermaßen verschlimmern. Also ich spiele ja im Standardbetrieb, sage ich mal, sehr dünne Becken. Also da steht Jazz Extra Thin drauf. Die sehen mittlerweile gar nicht mehr so schön aus, aber das ist total gewollt. Also gerade auf dem Ride-Becken, ne? So bloß nicht da dran gehen. Einfach so lassen, ne? Ich habe da den Fehler einmal gemacht. Ich habe so ein altes Ride-Becken gekauft, das klang so toll und dann wollte ich es putzen, habe ich es geputzt und danach hatte das so viel mehr Höhen. Das war so unangenehm. Und es hat Jahre gedauert, bis es wieder okay klang. Also wie wollt ihr euren Jazz-Drummer quasi umbringen? Einmal ordentlich, das war Ride-Becken polieren.
Zum Geburtstag, gesagt, genau.
Genau. Und jetzt habe ich gesagt, da schlagen jetzt gerade in dieser Situation trotzdem zwei Herzen in meiner Brust. bei Times Like These spiele ich natürlich andere Becken so. Und da ist es so, dass ich die Crashbecken, die poliere ich jetzt nicht mit einem Öl, aber da wische ich tatsächlich einfach aus visuellen Gründen einmal immer drüber, ne, damit du da keine Fingerabdrücke drauf hast, weil die halt brillant sind vom Finish. Und ich mache die zwischendurch auch sauber, damit die auch klanglich, ich sag jetzt mal, ein bisschen spitzer bleiben, als ich das eigentlich so in meinem Standard-Sound in Anführungsstrichen gerne habe. Da habe ich es gern ein bisschen gedämpfter so, ne? Aber da musste bei zwei runtergestimmten Gitarren irgendwie, da muss man sich ein bisschen durchsetzen. So. Und da ist es dann so, dass ich dann ne, tendenziell darauf achte, dass die, gerade die Crashback, dass die schön sauber bleiben. Bei Brightbacken habe ich es trotzdem eigentlich ganz gern, wenn es ein bisschen gedämpfter ist vom Ton. Aber das ist auch Geschmacksfrage, ne? Aber da, wenn ihr eher so jazzmäßig Jazz-Funk-mäßig unterwegs seid und ihr wollt nicht so einen spitzen Sound haben, macht bloß nicht eure Becken sauber. Das ist der Wahnsinn. Wirklich.
The dirt keeps the funk, genau.
Achso, und nach dem Gig, ganz wichtig, ne? Du hast gesagt hier so, was du machst ist, du hängst den Bass auf. Was ich nach dem Gig mache, das mache ich aber auf der Bühne, oft sehr zum Unwohl meiner Mitmenschen. Ich drehe mal einmal die Hauptsnare um. Ich bin bekennender Rimshot-Spieler, auch wenn ich leisere Gigs spiele. Dreh die einmal um und hau da zweimal kräftig drauf, dass die Holzspäne da rauskommen. Ja? Dass ich die nicht immer mit im Case habe oder zu Hause oder im Lager. Ne? Ja. Das lohnt sich in der Regel auch.
Sehr schön. Ich habe hier noch zwei Fragen. Ja. Benötigt die Elektronik regelmäßig Wartung oder nur bei Symptomen, zum Beispiel kratzenden Potis? Also ich würde sagen, die regelmäßige Wartung sähe wahrscheinlich so aus, deine Potis einfach regelmäßig mal zu benutzen, also da Bewegung, Mechanik reinzubringen. Und wie gesagt, zu gucken, dass so ein Bass nicht allzu großer Feuchtigkeit ausgesetzt ist, Korrosion, was weiß ich, ne? Und ansonsten braucht das eigentlich erstmal keine Wartung. Wenn du einen aktiven Bass hast, dann solltest du deine Ersatzbatterie halt immer am Start haben, wo wir gerade bei Elektronik sind. Und dann hat Jonas noch gefragt, wie bekomme ich am besten den Dreck aus den Übergängen zwischen Griffbrett und Fret? Zahnbürste, Fragezeichen. Und also eine weiche Zahnbürste wird tatsächlich öfter mal empfohlen. Der Phil sagte, er kriegt da in den Laden manchmal Sachen irgendwie so, wo quasi der Dreck der Jahrhunderte sich schon angesammelt hat. Da geht er dann mit einer Zieh- oder Rasierklinge wirklich ran, weil das so ausgehärtet ist auch. Ne, so das machst du aber als Laie eventuell nicht und vielleicht auch nicht auf dem lackierten Griffbrett, wieder Thema Olaf und gesunder Menschenverstand. So, ne? Aber ne, und Phil sagte, bei manchen Sachen, da kommt er auch nur noch mit Industriereiniger weiter und sowas. Ne? Also da muss man dann gucken, was ist es denn jetzt? Willst du deine Fingerabdrücke wegpolieren oder hast du ein gebrauchtes Instrument gekauft und da ist 40 Jahre Nikotinablagerung drauf? So, ne?
Dann, ach, die war weiß, die Gitarre.
Genau, die war mal weiß.
Und ich beige.
Genau. Das sind dann solche Sachen. Ne? Und cool. Wattepads mit ein bisschen Politur für den Body und da gibt es auch 1000 Sachen. Am besten, wenn du dir nicht sicher bist, dann greifst du wirklich auf Zubehör aus dem Gitarrenladen auch zurück. Ne? Also ein Fehler sind natürlich aggressive Reinigungsmittel, Möbel, Politur, Spülmittel, Alkohol oder sowas. Ne? Dann zu häufig ölen ist auch nicht so fürs Holz gut. Das weicht so ein bisschen auf oder macht klebrig. Ne? Also wie gesagt, so billige Wundermittel nicht. Was habe ich hier noch? Das sind so die Sachen. Auch da sind wir wieder Thema gesunder Menschenverstand. So, ne? Also wenn es schon riecht, als wenn es dir die Hand wegätzt, dann vielleicht auch nicht aufs Instrument. Ich glaube, jetzt habe ich hier meine Shownotes soweit.
Ich habe noch einen kleinen Pro-Tipp in Richtung Transport- und Equipment-Sicherung. Stichwort die Zugstange der Hyatt. Mein Trick ist, die Zugstange rausdrehen. Das mache ich immer, während die Haltkupplung fest ist. Dann habe ich genug Hebel, um die abzudrehen. Dann packe ich die sozusagen, nehme ich die Hyatt auseinander, nehme das obere Zugstück raus und pack von oben falsch rum die Zugstange rein und sichere das von unten wieder mit der Hyatt. Klatsch, indem ich die da so ein bisschen reindrücke und zudrehe. Dann ist die dünne Stange umgeben, ummantelt sozusagen von der dicken Stange und du hast nie wieder schräge Hyatt-Zugstangen.
Ja, das sieht man öfter, ne? Also, dass die so, wenn die da alle in so eine große Kiste kommen, dass die arme dünne Stängchen dann schon, mir ist noch eingefallen, habe ich gerade hier zum Thema, wo habe ich denn, ja, Gitarrenreiniger und so, bitte aufs Tuch quasi sprühen oder geben und nicht direkt aufs Instrument, weil das verhindert halt, dass die Flüssigkeit in die Elektronik reinläuft mit ein paar Tropfen oder in irgendwelche feinen Risse eindringt oder so, ne? Und wie gesagt, so eine Politur oder was es da dann alles gibt, dann sollte der Lappen auch nicht platternass sein, so, ne? Also dann lieber zweimal hintereinander mit einer anderen Stelle des Lappens daran gehen. Genau. Ja, ich glaube, da war jetzt schon eine Menge dabei. Wir haben bestimmt 1000 Sachen auch vergessen. Vielleicht sind manche Sachen auch kontrovers. Lasst es uns wissen. Schreibt uns auf den üblichen Wegen. Und ich habe Mitmachaktion ist ja heute, also wenn ihr das am ersten Tag der Veröffentlichung hört, heute ist Deadline Day und ich habe hier am
D-Day
am Aufnahmetag habe ich quasi gestern habe ich schon mal die Seite gebaut mit den Bassergebnissen provisorisch. Also ich bin bei 25 sehr unterschiedlichen Basslinien tierisch. Und freue mich schon sehr drauf, wenn wir das in den nächsten Wochen irgendwann mal hier dann vorstellen werden.
Ich habe es noch gar nicht ausgezählt, wie viele es geworden sind, aber vergleichbar ungefähr von der Anzahl kann ich schon vorwegschicken. Aber ich habe keine Strichliste gerade.
Ja, mega.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal für heute einen Case-Deckel drauf. Stichwort Transportschutz. Oh Gott. Naja, in diesem Sinne. Habt einen schönen Sonntag oder so, ne? Oder wann immer ihr die Folge hört. Und in diesem Sinne.
Hauptsache grooved.